Genau, Thorsten habe ich mitgebracht. Wir werden heute euch was zur sicheren Softwarelieferkette auf OpenCode bzw. mit OpenCode vorstellen. Genau, wir fangen erstmal mit der Mission an. Dann würde ich ein bisschen das Thema Überblick des Batch-Programms für die, die das noch nicht so kennen, was wir letztes Jahr gestartet haben. Dann gehen wir in den Fokus zum Thema Security, ein Teil der sicheren Softwarelieferkette. Dann gehen wir kurz in die Tools und Services im Bereich Security, die wir auf OpenCode haben. Dann stellt Thorsten vielleicht auch vor, als Nutzer, wie er damit klarkommt und was er gut und schlecht findet. Und dann kurzer Ausblick, Fokus der SDLC, also des sicheren Software-Lieferkette, die wir in diesem Jahr für OpenCode uns vorgenommen haben. Naja, wir haben ja auch beim Vortrag vorhin auch gehört, Komplexität der Software wird immer mehr. Je alles digitaler wird, mehr Abhängigkeiten, dadurch wird alles komplizierter. Andererseits haben wir auch das Skalierungsproblem in Form von Fachkräfte. Gelder werden eingespart, Stellen werden eingespart. Wie wird man dieser Herausforderung gerecht? Und wir wollen halt von den Einzelprüfungen, die wir lokal haben, weg zur Automatisierung und Unterstützung. Also unsere Aufgabe bei OpenCode ist, wir befähigen die öffentliche Verwaltung, sich von diesen kritischen Abhängigkeiten zu lösen und diese Ressourcen zu bündeln. Genau. Letztes Jahr hatten wir das Thema Security Compliance as Code. Ne, das war das Starten mit dem Batch-Programm, mit dem Softwareverzeichnis. Dieses Jahr ist das Thema die Artefakte dessen, des Image-Ökosystems und der Ausbau der SSDLC von diesem Jahr bis nächsten Jahr ist auch der Fokus. Genau, OpenCode ist die Plattform, bestehend aus verschiedenen Schwerpunkten. Einerseits, wir sind ein Ökosystem, wo Zusammenarbeit, Partnerschaften der öffentlichen Einrichtungen, Bund, Länder, Kommunen, Universitäten, Institutionen alle zusammenarbeiten können. Wir haben den Wissensbereich, wo Diskussion, Austausch stattfinden kann. Dann haben wir unsere Infrastruktur als Plattform, wo dann entsprechend Community-Arbeit passieren kann, bis hin natürlich konkret die technische Entwicklung. Was heißt das unter der Haube? Wenn man sich die Maschine jetzt anguckt, haben wir halt dann verschiedene Möglichkeiten des Softwareverzeichnisses, da komme ich nochmal später drauf ein, ein ganz normales GitLab, was sozusagen diese ganze technische Sache vereinfacht, ermöglicht und natürlich, wo heute der Schwerpunkt sein wird, ist die Security Suite, wo wir das Batch-Programm und die Art und Weise, wie man Schwachstelleninformationen nutzerfreundlich an die Entwickler und Maintainer bringt, sogenanntes DevCard bei uns. Genau, das Batch-Programm, erste Frage, wer kennt schon das Batch-Programm? Hände hoch. Ah. Okay, doch nicht so viel, dann versuche ich mal ein bisschen einzugehen. Also was wir ermöglicht haben, jeder kennt den Begriff Badge, es ist irgendeiner Form von visuellem Stempel, dass ich was erreicht habe. Ne, kennt ihr von jeder Gamification oder App, die man so im Fokus hat. Das Thema, was wir versucht haben, ist, dass wir bestimmten Zielgruppen einfach erläutern, wie gut, wie schlecht, welche Reife hat ein Projekt, gerade das Open Source entwickelt wurde auf Open Code. Genau, das heißt automatische Prüfung dieser deterministischen Sachen haben wir für die Zielgruppe Beschafferinnen ermöglicht. Das heißt, auf einen Blick bekomme ich als Beschafferin die Möglichkeit, diese Software hat einen bestimmten Reifegrad, wird von der und der Institution genutzt. Dann haben wir detaillierte Erklärungen. Das gilt dann natürlich den Maintainern, den Entwicklerinnen, die in der Lage sind zu gucken, ja, warum habe ich denn nur einen von drei Sternen? Ne? Ah, okay, ich habe zu wenig Commits, ah, ich habe meine Commits nicht signiert, etc. pp. Und natürlich, was allen Zielgruppen gerecht wird, ist dann die transparente Visualisierung dieser Ergebnisse, die es ermöglicht, halt auch, ah, ich habe da gar nicht in meinem Entwicklungsprozess den und den Schritt beachtet. Und ab diesem Jahr, ab diesem Monat, nächste Woche fangen wir nämlich an, die sogenannte Lieferketten-Badge, also der erste Schritt in die Richtung sichere Software-Lieferkette, wollen wir die Lieferketten-Badge, die dann auch den Entwicklern sagt, okay, welche Komponenten, habe ich eine S-Bomb auf meinem Projekt, sehe ich schon mal die Komponenten, die da drin sind, wie wurde die Software gebaut, also der sichere Software-Build-Prozess, von wem wurde sie signiert etc., bis hin, wenn man alles erreicht, so wie wir es auch beim CA gesehen haben, habe ich auch eine bestimmte Mindestqualität und Maximalqualität erreicht. Genau, das Softwareverzeichnis ist dann diese Visualisierung, diese Art und Weise, wie kriege ich mit als Beschafferin, als Entwickler, was ist die Kernaussage dieses Projektes. Genau, man hat halt so einen Steckbrief, man hat hier natürlich die Visualisierung der Badges, man hat hier einen kleinen Abstract, vielleicht auch mal ein schönes Bildchen und die Kontaktsachen. Dies gilt halt für diese Zielgruppe Schaffer. Gehe ich weiter, klicke ich jetzt, was ist denn versteckt denn hinter den Badges, bekomme ich halt dann bestimmte deterministische Beschreibungen und Nachweise, warum hat der das bestanden oder beziehungsweise was nicht bestanden. Also wurde ein Release getaggt und so weiter und so fort, bekommt es auch entsprechende Qualitätskriterien. So, genau. Ein kleines Beispiel aus der Batch-Welt wäre zum Beispiel aktive Wartung, wo wir sagen, hier gibt es mindestens so viele Commits innerhalb eines bestimmten Zeitraums und wie schnell hat das Team reagiert. Dadurch erkenne ich ja als Beschafferin oder als Anwender, okay, dieses Projekt, das ist kein totes Projekt, das lebt. Dann haben wir uns überlegt, naja, was sind denn so verlässliche weitere Kriterien? Naja, sie nutzen auch Releases, also machen nicht einfach irgendwas, sondern haben sich einen Release-Zyklus vorgenommen. Das zeigt ja auch wieder eine Reife dessen. Und auch natürlich die krisensichere Wartung. Naja, gibt es jetzt nur eine Person, gibt es drei Personen, gibt es sogar eine Firma, die dahinter steht, die dann auch eine bestimmte SLA uns verspricht. Und dadurch gibt es dann auch die Stufe 3, die maximale Verlässlichkeit. Genau, das haben wir jetzt in diesem Jahr 2026 und Ende letzten Jahres weiterentwickelt, indem wir natürlich neben unserem Badge-Programm auch gesagt haben, naja, die Entwickler brauchen aber Unterstützungsleistung, Thema Ressourcen und Geld. Und das ist halt unser Thema DevGuard, dass einfach diese Sicherheitsinformationen gebündelt, automatisiert, mit Guidelines, mit einer schönen UX-UI ermöglicht, dass Entwickler viel einfacher, viel schneller diese Standards, die auch das CAA verlangt, was wir vorhin gehört haben, bis hin, was wir generell als Softwareentwicklung wissen wollen. Also da hat man halt ein schönes Dashboard, um hier nochmal einen Screenshot, welche kritischen Sicherheitslücken, welche High, welche Medium und welche Low-kritischen Sachen gibt es da. Automatisches Lizenz-Scanning, welche Tools, welche Libraries benutze ich, sind sie Open Source oder habe ich eine Verletzung der Open Source-Kriterien, alles automatisiert, dass ich als Entwicklerin sehe, okay, wie gut ist mein Projekt und das wird natürlich mit der WEX-Datenbank und anderen CVE-Datenbanken alles synchronisiert, alles vereinfacht für die Entwickler. Und das haben wir dann quasi jetzt ausgebaut, um einfach eine bestimmte Sicherheit mit weniger Ressourcen als vorher zu gewährleisten. Genau, das heißt, Batch für Sicherheit heißt die Reaktionszeit, ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. Sehr gut. Ja, die Reaktionszeit auf Issues hatten wir vorhin bei der Wartung. Auch hier geht es darum, wie schnell reagiere ich denn auf diese Issues innerhalb wie viele Tage, wenn es zum Beispiel eine bestimmte Qualität haben muss, damit ich sage, es ist Sicherheit. Dann haben wir, werden Branches genutzt und sind sie gesichert? Gibt es Protected Branches? Ist natürlich auch wichtig. Kann jeder irgendwas machen oder wird dann bestimmte Sicherheitskriterien gemacht? Gibt es eine Security MD? An wen wende ich mich, wenn ich was finde? Ist mittlerweile ein Standard und den haben wir auch gesagt, das ist eine Mindestpflicht. Deswegen gab es das auch beim Batch-Programm als eine Voraussetzung für eine Sicherheitsstufe. Danach haben wir gesagt, naja, professioneller ist natürlich, wenn es Code Review gibt. Da kommt eine Contribution von jemandem, wurde das dann von Maintainern geprüft, durchsichtet, gibt es auch signierte Tags für einen bestimmten Zeitraum, um einfach zu sagen, okay, hier hat einer wirklich unterschrieben, als er das den nächsten Release gemacht hat. Und solche Sicherheitskriterien haben wir dann gemacht, bis hin zur Stufe 3, wo wir gesagt haben, auch alles angelehnt an OpenSSF-Card und andere internationale anerkannte Sachen wie Salsa, dass wir sagen, es muss mindestens so viele CVEs, kleiner 7 sein, damit wir sagen, das Projekt oder diese Software ist gerade sicher und hat keine kritischen Sicherheitslücken. Genau. Genau, und dafür kriegt man dann auch entsprechend dann die Stufe 3. Genau, Thema DevGuard habe ich ja kurz angerissen. Wirklich, ich lade jeden ein, der jetzt auf OpenCoach bereits ist oder auch sich vielleicht das auch neugierig anschauen will, bei uns auf devguard.opencoach.de sich das mal anzuschauen, weil es wirklich den Entwicklern innerhalb weniger Zeit und automatisiert ermöglicht, diesen Sicherheitsstandard, der international anerkannt ist, zu gewährleisten. Ne? Genau. Und was ich jetzt damit nochmal sagen will, ist, das Versprechen, was wir als Open Code haben, ist ja, dass wir sagen, mit unserer Security Suite vereinfachen wir die Softwarequalität durch Prüfmethoden. Mechanismen, die wir automatisiert haben. Wir können auch zeigen, durch eine automatische Erstellung einer S-Bomb, dass es aus was diese Software besteht, mit License-Checking. Und wir verankern halt so Security by Default oder by Design, wurde ja genannt vorhin, dass wir einfach diesen Standard einfach geben. Und damit übergebe ich mal den Nutzenden hier, Thorsten, der mal erzählen kann.
Ja, vielen Dank, Alexandros. Wir haben Glück gehabt, als wir vor der Frage standen, wo wir unseren Quellcode von unserem Open-Source-Projekt veröffentlichen, wurden wir damals eingeladen als, glaube ich, eines der ersten größeren, auch genutzten Projekte auf der Open-Code-Plattform unseren Code zu veröffentlichen. Und zu dem damaligen Zeitpunkt war für uns vor allem die Entscheidung, welche richtige Open-Source-Lizenz nehmen wir, entscheidend, dass wir gesagt haben, wir gehen auf die Open-Code-Plattform, weil dort eine kuratierte Liste von Open-Source-Lizenzen, die in der öffentlichen Verwaltung hier in Deutschland zum Einsatz kommen können, eben vorhanden war. Und wir konnten prüfen, aha, unsere Lizenz passt dazu und vor allem auch alle anderen Komponenten, die in unserer Software integriert sind, haben wir daraufhin geprüft, ob die compliant ist mit dem, was auf Open Code gefordert wird. Was ist unsere Software? Ich sage es nur mal, ich habe im letzten Jahr darüber gesprochen, etwas länger. Deswegen habe ich das diesmal hier auf eine Folie eingedampft. Wir bieten eine Open-Source-Lösung für die Verarbeitung von Daten des Standards X-Planung an, X-Plan GML. Und diese Software X-Planbox, die haben wir eben auf Open Code veröffentlicht. Und was für uns, wie gesagt, interessant ist, im Gegensatz zu den anderen Plattformen, ja, also GitHub oder Bitbucket und was es noch alles gibt, wir haben hier halt für die öffentliche Verwaltung das Code Repository gewählt, weil eben da auch unsere Nutzenden sind. Ja? Also der Standard, den wir hier bespielen, X-Planung, der wird in der öffentlichen Verwaltung, kommt er zum Einsatz. Also haben wir gesagt, das ist schon mal der richtige Ort. Ja, wir treffen uns am richtigen Ort. Deswegen haben wir es eben dort hinterlegt. Und wir sind halt sehr froh, dass wir dann sozusagen als Benefit, ja, als das Batch-Programm dann initiiert wurde, wir hatten gleich irgendwie diese Badges. Ja? Und das, finde ich, ist halt ein Riesenvorteil, weil nicht ich selber als Softwarehersteller mache mir selber ein Testat, hab alles richtig gemacht, bin super, keine Fehler im Code, natürlich prüfen wir regelmäßig und, sondern wir haben eine Plattform, ja, wo halt diese Regeln für alle Projekte gelten, ja, und zwar einheitlich. Ja, und wir werden eben mit den anderen Projekten hier eben in dem Sinne auch verglichen. Ja, also das heißt, unsere Software ist in dem Sinne sicher, wenn wir halt die entsprechenden Kriterien erfüllen. Auch die sind wiederum transparent, kann sich jeder angucken. Ne? Die habe ich mir nicht irgendwie ausgedacht oder ich habe irgendeine Software geschrieben. Natürlich können wir Tools wie Trivy oder andere Werkzeuge einsetzen, die auch in DevGuard zum Einsatz kommen. Aber sie sind dadurch transparent, nachvollziehbar. Und wenn ich ein Badge dann bekomme, dann kann ich hier den Nutzenden eben wirklich signalisieren, wir sind einmal durch diese Checks durchgelaufen und wir erfüllen gerade den Stand, was Open Source Lizenz angeht oder die Wartung oder Security, schon die Kriterien, die von Open Code vorgegeben werden. Und ich will noch kurz eben hier erklären, wo ich den Nutzen halt eben nochmal sehe. Ne? Also bei der Auswahl der Open Source Lizenz habe ich schon gerade erklärt. Aber eben bei der aktiven Nutzung. Ich komme direkt in den Kontakt mit meinen Nutzenden. Die Regel ist ja, dass Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung sich einen Account eben auf Open Code eben anlegen können. Sie können auch nur dort, nur diese Gruppe kann eben auch Repositories anlegen. Das heißt, wir haben einen Vertreter der öffentlichen Verwaltung gewinnen können, der dann für uns das Repository da angemeldet hat. Nicht ich habe das gemacht, sondern wie gesagt schon mit einem aktiven Nutzer. Das heißt, ich komme direkt in den Kontakt mit denjenigen und, wie wir eben gerade schon auf der Folie gesehen haben, kann über die Open Code Plattform jeder andere Anwender, der die Software dort runterlädt, bei sich zum Einsatz bringt, sagen, ah ja, hat geklappt, funktioniert super. Ich gebe hier ein Feedback und das freut uns dann, ja, wenn wir das Feedback kriegen. Ich nutze diese Software erfolgreich. Denn, und daran arbeite ich, ich nutze das hier jetzt, wir wollen natürlich die 10 aktiven Nutzer noch in diesem Jahr überspringen. Wenn also jemand die Software verwendet, bitte auf Open Code sich einmal anmelden und einmal auf den Knopf drücken. Das freut uns sehr. Wichtig, und das ist gerade eben durch den Vortrag auch von Florian Micklich zum Thema Cyber Resilience Act. Ja, wir müssen uns dafür vorbereiten, wir müssen unsere Software auf den aktuellen Stand halten. Die Zusicherung, Security getestete, sichere Software bereitzustellen, ist für die öffentliche Verwaltung immens wichtig. Und dadurch, dass eben, wie Alexandro schon gerade gesagt habe, auf Open Code DevGuard läuft, was wir nutzen können, wo wir am richtigen Ort sind, wir müssen nur eine kleine Pipeline bespielen, an der wir gerade noch ein bisschen am Struggeln sind, das läuft noch nicht, haben wir noch nicht alles erfüllt, aber wir sind dran. Wissen wir aber, wenn wir da diese Pipeline und die Badges dann bekommen, dann haben wir ein Qualitätssicherheitslevel erreicht, der die Minimalanforderungen vom Cyber Resilience Act auch erfüllt. Also wir sind auf der technischen Ebene hier durch die Infrastruktur enorm entlastet, weil sonst müsste ich das bei mir in meiner Infrastruktur selber aufbauen. Und wenn man sich die Tools anguckt, die da verbaut sind, naja, das ist nicht ganz ohne. Also die Zeit, die wir dadurch gewinnen oder die wir da einsparen, ist enorm, also ich würde sagen, das lohnt sich und ich kann eigentlich nur jeden aus unserer Community da eben aufrufen, wenn ihr halt Open-Source-Projekte anlegt, die für die öffentliche Verwaltung von Interesse sind. Im Großteil unserer, sagen wir mal, unserer Software wird das wohl der Fall sein. Guckt euch die Open-Code-Plattform an. Ihr müsst nicht dort original, also das Main-Repository ablegen. Auch wir nutzen noch ein anderes internes Git-Repository, wo wir unsere Daten vorhalten. Denn das muss man auch mal sagen, ihr macht Maintenance, ja, und das auch manchmal zu Geschäftszeiten. Und dann sind die Services gerade mal nicht da. Und deswegen haben wir bei uns also ein Mirror oder wir kopieren die Sachen, machen Code-Drops auf Open Code, aber pflegen halt bei uns privat intern noch ein eigenes Git-Repository. Ja, sonst kann ich nur sagen, guckt euch das bitte an und probiert es einmal aus. Dann übergebe ich nochmal an dich und
danke,
du darfst den Rest machen.
Genau, danke. Genau, jetzt natürlich, das war alles so Compliance as Code und natürlich jetzt geht es ein bisschen weiter. Was haben wir denn eigentlich jetzt ab Januar gestartet? Wir haben uns gedacht, naja, was die Leute auch brauchen, ist auch das Produkt dessen. Also die gehärteten Container-Images, das ist unsere Mission 2 für dieses Jahr gestartet. Was wollen wir machen? Wir wollen, dass wir in der Lage sind, mit der ganzen Security Suite, die wir jetzt vorgestellt haben, dass wir in der Lage sind, sichere Container auf OpenCode für alle bereitzustellen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Software baue, kriege ich ein gehärtetes Python, kriege ich ein gehärtetes Debian, eine MongoDB, eine PostgreSQL-Datenbank. Einfach bestimmte Artefakte sind einfach geprüft mit keinen CVEs oder keinen kritischen CVEs. Sie sind zur Nachnutzung veröffentlicht und dadurch für alle zu nutzen. Die Reduktion der Sicherheit ist einfach auf ein bestimmtes Minimum. Warum sage ich bestimmtes Minimum? Da kommt jetzt das Stichwort WEX. Das heißt, in dieser Software wurde gewex, das heißt, es wurde die Information hinterlegt, Metadaten an den Container. Diese Sicherheitslücke, die gerade aktuell ist, betrifft nicht diese Anwendung. Das sind so die Sachen, die wir transparent den Container als Metadaten anhängen und damit die Möglichkeit geben, dass die mit diesen Containern was bauen, einfach ein bestimmtes Sicherheitsniveau erreichen. Und das ganze Thema wollen wir jetzt hier neu aufbauen. Wir bauen jetzt gerade diese Plattform auf. Wir haben jetzt gestartet mit dem Auswärtigen Amt und mit anderen Akteuren und bereiten eigentlich schon unsere Revision, nämlich dass wir die Plattform einer souveränen Plattform mit einer sicheren Software-Lieferkette mit vom Code Compliance as Code, bis hin auch die Artefakte, die wir bereitstellen, die allen zur Verfügung stellen, dass da die öffentliche Verwaltung in der Lage ist, sichere Software zu bauen. Und jetzt sind auch Sie herzlich eingeladen, mit Ihren Containern da mitzumachen, mit unserer Security Suite oder mit eurer eigenen, wenn ihr sogar eigene habt. Es ist hier kein Vendor-Login, den wir hier bereitstellen, dass ihr in der Lage seid, diese gehärteten Images selbst zu nutzen und natürlich eure, die ihr auch hättet, der Community beizugeben, um dann, wie wir am Anfang gesagt haben, die Problematik mit Ressourcen und Geld entgegenzukommen. Vielen Dank.
Vielen Dank, sehr punktlich, bis auf die Sekunde. Wer sich noch tieferer Einblick ins Thema wünscht, soll auf jeden Fall um 14.15 Uhr zu Booth 3 kommen. Da findet eine Expertenrunde statt.
Genau.
Sehr schön. Und jetzt, wir haben tatsächlich ein paar Fragen im Raum. Ich lese diejenigen, Der allererste Frage, können auch QGIS-Plugins auf OpenCourt hochgeladen werden? Wie wird die Sicherheit bewertet, wenn im Plugin keine Lücken enthalten sind, aber in der QGIS-Version, die das Plugin unterstützt?
Genau, also an sich ist es ja so, wenn ich jetzt ein Plugin auf OpenCourt hochlade oder bereitstelle oder dort entwickle, ob es ein Mirror ist oder ob das da hauptsächlich entwickelt wird, das ist mal zweitrangig. Wenn da die erstmal Open-Source-Lizenz erfüllt ist, es ist eine gültige Open-Source-Lizenz, dann ist es erstmal rechtens, dass man das public stellen kann dort. Wenn da auch diese Repository diese Badges erfüllt, also die Sicherheit hat, kann sie sagen, dieses Plugin ist für sich eigenständig sicher. Wenn QGIS aber natürlich seine Sicherheitslücke hat, ist es ja erstmal davon unberührt. Genau, das ist überhaupt kein Problem.
Okay, cool, vielen Dank. Dann, glaube ich, die nächste Frage richtet sich auch wieder an dich. Auf welche Grundlage würden die Kriterien für die einzelnen Sicherheitslevel getroffen? Zum Beispiel, warum genau 5 Commits für regelmäßige Wartung?
Genau. Wir hatten gestartet letztes Jahr und haben uns überlegt, naja, was gibt es denn überhaupt? Da haben wir uns BSI-Dokumente angeschaut, wir haben uns die OpenSSF Scorecards angeschaut, wir haben uns auch Salsa damals angeschaut und haben gesagt, okay, was können wir daraus ableiten? Und dann haben wir halt Sachen abgeleitet und haben uns natürlich auch überlegt, was sind denn deterministische, objektive, vergleichbare Kriterien und haben die auch erstmal großzügig gewählt und haben auch gesagt, falls wir merken, dass das zum Beispiel 5 Commits innerhalb von 6 Monaten ein zu geringer oder zu hoher Wert ist, der zu Problemen führen kann, dann würden wir auch diesen auch anpassen. Mhm. Aber an sich ist immer wichtig, erstmal, dass wir mit was anfangen, so im Sinne von Agilität. Wir waren ja Pioniere in dieser Sache, haben mit was angefangen und jetzt können wir auch gucken, was dann eigentlich realistischer ist oder und nicht realistischer.
Also es wird dann vielleicht bei Bedarf noch sich mit der Zeit ändern.
Genau, es könnte sein, dass wir das ändern. Ne? Wenn wir merken, dass es nicht mehr ausreicht, weil die kritische Infrastruktur verlangt höhere Standards, dann würden wir das auch dann entsprechend ändern, wenn das so gewollt wäre.
Cool, sehr schön. Und dann, können auch Körperschaften des öffentlichen Rechts einen Account auf OpenCourt anlegen, um für sie umgesetzte Software allen zur Verfügung zu stellen?
Genau, die Nutzungsbedingung für OpenCourt ist folgendermaßen. Also irgendein Akteur der öffentlichen Einrichtungen, Bund, Land, Kommune, als auch öffentliche Universitäten, ja, alles, was jetzt sogar öffentlich ist, darf auf OpenCourt was anlegen, was machen und dann, jetzt kommt noch der wichtige Punkt, und dann einen Dienstleister einladen. Kann zum Beispiel sagen, dann lade ich die Firma XY ein, die für mich im Auftrag ja diese Software entwickelt, die Schnittstelle zu E-Akte oder sowas in der Richtung. Ne? So läuft es halt. Wir brauchen also, nicht öffentliche Einrichtungen brauchen jemanden, wie jetzt beschrieben wurde, ja, wir haben jetzt ein Projekt, wir wollen eine App entwickeln, wir sind die Stadt Hamburg, zack, und dann lade ich halt die Firma, die den Vergabeprozess gewonnen hat und die darf dann da entwickeln.
Mhm. Sehr schön. Gibt es auch noch Fragen im Raum? Zufällig? Nein. Dann kann ich vielleicht noch weiter von meiner Liste Fragen lesen. Ich glaube, die Frage wird zum Teilweise beantwortet, aber schauen wir mal. Folgen die Badges einem Standard, der auch bei anderen Plattformen, zum Beispiel Bitbucket, zum Einsatz kommt?
Gute Frage. Ich weiß auf Anhieb jetzt natürlich nicht, welche Kriterien die haben. Wir haben uns bewusst entschieden, dass wir von Salsa OpenSSF-Cards, die sind natürlich auch nicht alle konkret mit richtigen Zahlen, deswegen haben wir ja auch bestimmte Zahlen selber festgelegt. Aber ich weiß jetzt nicht, was aktuell Bitbucket oder so gerade für Zahlen hat. Genau. Aber an sich haben wir uns vorgenommen, dass wir keinen neuen Standard definieren, sondern bestehende Standards konsolidieren und abbilden. Dass wir sagen, das ist entsprechend Salsa-konform oder OpenSSF-konform. Also wir wollen keinen neuen Standard erzeugen.
Okay, sehr schön. Vielen Dank an euch beiden. Und dann jetzt, glaube ich, geht's in die Mittagspause. Mhm.